Geht das auch? Oder habt ihr Atomstrom? Wahrscheinlich schon, ne? Gut, vielen Dank.
Liebe Schülerinnen und Schüler, meine Damen und Herren, ich darf heute für Hermann Scheer hier stehen, in der Tat der erfolgreichste und weltweit bekannteste Kämpfer für das Solarzeit. Die Energiefrage ist die Überlebensfrage der Menschheit. Ohne Energie wären wir gar nicht hier, es gäbe uns gar nicht. Dabei ist die Energiefrage, die wir heute diskutieren, eigentlich eine sehr künstliche. Im Grunde, von Natur her, gibt es kein Energieproblem auf dieser Erde. Alles, was wir diskutieren mit Fukushima und Tschernobyl und Atombomben und Treibhausgas, sind Hinweise darauf, dass wir etwas grundsätzlich falsch machen. Die Natur kennt kein Energieproblem. Nur wir schaffen uns also, obwohl es gar keins gibt. Das heißt, dieses größte Problem der Menschheit ist ein künstlich geschaffenes. Die Natur schickt uns zum Beispiel über die Sonne jede Sekunde unseres Hierseins 15.000 Mal mehr Energie, als alle Menschen brauchen. Schon an dieser Zahl sieht man, dass es kein Energieproblem gibt. Der liebe Gott war nicht doof und die Evolution war nicht blöd. Alles, was Menschen brauchen, haben sie zu aller Zeit dann, wenn sie mit der Natur leben und nicht gegen die Natur. Die Tatsache, dass wir ein großes Energieproblem haben, ist ein Beweis dafür, dass wir gegen die Natur leben. Was treiben wir denn heute mit der aktuellen Energiepolitik? Welche Auswirkungen hat das? Wenn es heute Abend bei uns in der ARD so etwas gäbe wie eine ökologisch realistische Tagesschau, Sie wissen alle, das gibt es nicht. Aber wenn es das ausnahmsweise mal gäbe, was müssten dann meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen sagen heute Abend um 20 Uhr in der Tagesschau? Sie müssten uns zum Beispiel sagen, dass wir heute wieder an diesem einen Tag, an diesem schönen Junitag des Jahres 2011, 150 Tier- und Pflanzenarten ein für alle Mal ausgerottet haben. Heute. Das machen wir morgen wieder, das machen wir übermorgen wieder. Das machen wir jeden Tag der nächsten Monate und des nächsten Jahres. Wenn wir so weitermachen mit der alten Energiewirtschaft. 150 Tier- und Pflanzenarten pro Tag rotten wir aus. Die Natur braucht 30.000 Jahre, um eine Spezies zu schaffen. Und wir rotten pro Tag 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Sind wir doch zu retten. Es kann Menschen nicht geben, ohne Tiere und Pflanzen. Und trotzdem tun wir so, als könnten wir so weitermachen. Wir werden verschwinden, so wie die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren verschwunden sind von dieser Erde. Die Erde braucht uns nicht. Wir aber sie. Der Dalai Lama hat in einer meiner letzten Fernsehsendungen gesagt, ohne Menschen ginge es der Erde besser. Aber der größte Schädling sind wir Menschen. Ausgerechnet eine Spezies, die sich selber Homo sapiens, der weise Mensch, bezeichnet. Homo Dummkopf wäre realistischer für das, was wir heute treiben. Die zweite Meldung, eine ökologische, wir sind die erste Generation, die Evolution rückwärts spielt. Die zweite Meldung einer ökologisch realistischen Tagesschau heute Abend müsste heißen, auch heute wieder haben wir weltweit etwa 50.000 Hektar Wüste zusätzlich produziert. Wir verwüsten unseren schönen Planeten im wahrsten Sinne des Wortes. Eben durch das Verbrennen von Kohle, Gas und Öl und den dadurch bedingten Treibhauseffekt. Wir verbrennen heute an einem Tag so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur in einer Million Tagen angesammelt hat. Das heißt, eins zu einer Million Mal verbrennen wir die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Solch ein Verbrechen hat nie eine Generation vor uns begangen. Weit schlimmer als die ganze Hitlerei. Weit schlimmer. Die Hitlerei war zum Glück für die Menschheit nach 12 Jahren vorbei, der sogenannte Tausendjährige Reich. Was wir heute treiben, Der Klimawandel ist eine Angelegenheit der nächsten paar tausend Jahre. Selbst wenn wir das Klima noch halbwegs aufrechterhalten, so dass es menschenverträglich und lebensverträglich ist, es wird Jahrtausende dauern, bis die Natur und das Klima sich halbwegs erholt haben. Mit dem, was wir heute über Kohle, Gas und Öl auf diesem Planeten anstellen. Die dritte Meldung müsste heißen, noch heute wieder haben wir weltweit etwa 86 Millionen Tonnen fruchtbaren Boden verloren durch Erosion, Winderosion, Wassererosion. Täglich weniger fruchtbare Böden, aber täglich mehr Menschen. Jeden Tag eine Viertelmillion Menschen mehr auf dieser Erde. Was heißt das? Kriege, Verteidigungskämpfe um die letzten Ressourcen, wie der Irakkrieg, ist ein Krieg um Öl. Ja. Der Irakkrieg ist ein Krieg um Öl. Wenn im Irak nur Bananen wachsen würden, wäre dort kein einziger amerikanischer Soldat. Und die letzte Meldung, die Alternative, darüber wollen wir heute nachdenken miteinander, heute früh, die Alternative zum Krieg um Öl heißt immer Frieden durch die Sonne. Um die Sonne kann nie ein George W. Bush, ein Bin Laden oder sonst ein Obergauner dieser Welt einen Krieg führen. Sie kommen, wir Menschen kommen an die Sonne grundsätzlich nicht ran. Sie ist jedem menschlichen Zugriff von Natur aus entzogen. Das ist der große Vorteil. Hat der liebe Gott gut gemacht. Und das Geheimnis unseres Hierseins auf dieser Erde, deshalb ist das erste Bild, ist der Sicherheitsabstand zwischen Sonne und Erde. 150 Millionen Kilometer. Deshalb kann das Leben auf diesem Planeten so funktionieren. Auf der Mars gibt es kein Leben. Viel zu kalt. Viel zu weit weg von der Sonne. Auf der Venus gibt es kein Leben. Viel zu nah an der Sonne. Es ist ein unglaubliches Mysterium, dass es einen Planeten gibt im gesamten Sonnensystem mit dem exakt richtigen Abstand zur Sonne. 150 Millionen Kilometer. Wenn wir etwas näher an der Sonne wären, wäre es viel zu heiß für das Leben auf dieser Erde. Wenn wir etwas weiter weg wären, wäre es viel zu kalt für das Leben. Zwischen Sonne und Erde herrscht genau der exakt richtige Abstand, sodass wir hier ein gutes, lebensverträgliches Klima haben. Das größte Geheimnis unseres Hierseins. Das ist innerhalb von Milliarden möglichen Abstandskilometern zur Sonne exakt den richtigen Abstand. Bei einem Planeten, unserem Heimatplaneten Erde. Und die letzte Meldung einer ökologisch realistischen Tagesschau heute Abend müsste heißen, noch heute wieder haben wir weltweit etwa 150 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft geblasen. Das machen wir jeden Tag. 150 Millionen Tonnen. Das hält dieser Planet nicht aus. Wir können uns drehen und wenden, wie Sie wollen. Was wir jetzt treiben, hat keine Zukunft. Es ist Endzeit. Deshalb reden jetzt alle Welt über die Energiefrage. Beides die Überlebensfrage der Menschheit. Zwar davor die Freiheit. Dieser kleine Punkt neben dem Pfeil, das ist unsere Erde, das sind wir. Und der riesen Feuerball, davon leben wir. Ohne Sonne kein Leben. Das ist, wie gesagt, das Geheimnis unseres Hierseins. Und es gibt, wenn man sich diese Größenverhältnisse ansieht, wird einem auf einen Blick klar, dass es auf diesem kleinen Punkt, auf dieser kleinen Erde kein Energieproblem geben kann. Dann, wenn wir uns intelligent und in Übereinklang mit der Natur, das heißt also anständig, benehmen. Es gibt da Wissenschaftler, die sagen, wenn dieser Planet voll kaputt ist durch den Treibhauseffekt, dann müssen wir halt auswandern. Eine richtige Gegenfrage heißt immer, wohin denn bitte? Wer hat eine Idee, wo wir hin können? Es gibt Wissenschaftler, die sagen, dann gehen wir auf den Mars. Haben wir viel Platz. Richtig, das mit dem Platz stimmt, nur minus 72 Grad. Viel Spaß, Menschheit, auf dem Mars. Andere sagen, dann gehen wir auf die Venus, da ist es warm. Richtig, plus 400 Grad. Keine Chance. Jetzt haben ja die Astrophysiker vor einigen Jahren schon einen Planeten entdeckt, weit außerhalb, draußen. Weit außerhalb unseres Sonnensystems, draußen im Kosmos. Und schon sagen einige, zum Beispiel Stephen Hawking in England, sagt, da könnten wir hin, das wäre die Lösung. Ich habe manchmal eine Fernsehsendung ausrechnen lassen, wie lange bräuchten wir denn, um dort hinzukommen. Ergebnis: 16 Millionen Jahre. Menschheit, gute Reise. Wenn wir nicht halbwegs, wenn wir nicht völlig bekloppt sind, lernen wir uns endlich anständig zu benehmen. Das heißt, eine andere Energiepolitik, eine 100% andere Energiepolitik zu machen. So wie uns Hermann Scheer das 20 Jahre, 30 Jahre lang gewünscht. Meine Damen und Herren, die größte Herausforderung unserer Zeit ist eben der Klimawandel. Für diese Kurve, die Sie hier sehen, das sind die Klimaveränderungen der letzten 450.000 Jahre. Für diese Kurve hat der Weltklimarat den Friedensnobelpreis bekommen, zusammen mit Al Gore, als der höchste Wissenschaftler. Sie sehen, die verschiedenen CO2-Konzentrationen haben immer dazu geführt, dass es Klimaveränderungen gab. Die Klimaskeptiker haben recht, wenn sie sagen, Klimawandel, Klimaveränderung sei ja gar nichts Neues. Man sieht hier, dass es kleinere Klimaveränderungen immer gab. Aber schauen Sie mal diese Kurve hier rechts aus. Das gab es noch nie, einen solchen Ausreißer. Das sind die letzten 100 Jahre. Seit wir im großen Stil auf Kohle, Gas und Öl setzen, haben wir plötzlich diese CO2-Konzentration. CO2 ist immer das Haupttreibhausgas in der Atmosphäre. Und plötzlich diesen Klimawandel. Und je mehr CO2-Konzentration, desto höher das Klima. Da sagt diese, zeigt diese Kurve eindeutig. Die rote Linie, die Sie sehen, ist das Ansteigen des Kohlendioxids. Seit wir im großen Stil Kohle, Gas und Öl nutzen. Also seit etwa 150 Jahren. Die blaue Zickzackkurve zeigt, wie der Klimawandel nahezu analog entsprechend angestiegen ist. Das Klima geht nach oben in dem Augenblick, wo die CO2-Kurve zunimmt. Wenn wir alles verbrennen, was heute noch im Boden ist, sagt der Weltklimarat, dann werden wir am Ende dieses Jahrhunderts, bitte, das ist eure Zeit, das ist euer Jahrhundert, eine globale Erwärmung von bis zu 8 Grad haben. Das heißt, Afrika wird unbewohnbar, Europa wird Afrika. Ich möchte nicht mein Enkel sein. Und auf dieser Erde dann leben müssen. Und ich möchte nicht euer Kind sein. Und auf dieser Erde dann leben müssen. Das ist nicht mehr die Erde, die wir kennen. Dies ist ein Treibhaus. Und ein Treibhaus lebt sich hin. Und wir sind mittendrin in diesem Prozess. Alles deutet darauf hin. Letzte Woche gab es die Meldung, nein, Anfang dieser Woche gab es eine Meldung vom Weltklimarat, dass wir das 2-Grad-Ziel, also das Ziel, dass den Klimawandel nicht mehr, das Klima nicht mehr als in 2 Grad ansteigen zu lassen, bis 2050 nicht mehr erreichen können. Es ist weit dramatischer, das stellt sich gerade in den letzten Monaten heraus, der Klimawandel, als uns die Wissenschaftler das noch vor 2-3 Jahren gesagt haben. Aber noch haben wir die Chance, zumindest das Schlimmste zu verhindern. Und vielleicht, mehr können wir nicht sagen, vielleicht das Überleben der Menschheit zu sichern. Mir geht alles andere ist wissenschaftlich nicht mehr vertreten. Vielleicht das Überleben der Menschheit zu sichern. Dann, wenn wir so rasch wie möglich auf 100% erneuerbare Energien umschalten und damit den Klimawandel stoppen. Oder zumindest begrenzen. Stoppen ist ja leicht gesagt. Der Klimawandel zu stoppen bedeutet mindestens 50, 60 Jahre. Und dann ist das Klima aber oben. Und bis es wieder stabilisiert hat auf heutiges Niveau, braucht es mehrere tausend Jahre. Wir können da nicht einfach einen Schalter umdrehen. Die Natur funktioniert nach anderen Gesetzen, als wir das gerne hätten. Die Europäische Kommission hat schon vor 20 Jahren, in den 90ern des letzten Jahrhunderts, dieses Energieverbrauchsszenario für meine Fernsehsendung zur Verfügung gestellt. Schaut mal, im Jahr 1990 relativ wenig erneuerbare Energie, also der untere Teil, ganz wenig. Das Gros der Energie war eben Erdgas, Atom, Erdöl und Kohle. Damals. Bis 2000 hat sich wenig verändert, aber jetzt im Jahr 2010 sieht man plötzlich einen signifikanten Anstieg der Erneuerbaren in Europa. ist in Europa zusammen. Und erstmals einen Rückgang der alten Energieträger. Kohle, Gas, Öl und Uran. Wenn wir diesen Prozess beschleunigen, wenn wir weiter einsteigen in erneuerbare Energien und immer mehr rauskommen aus den alten Energieträgern, dann hätten wir noch die Chance, das Schlimmste zu verhindern. Hat schon 1990 die EU gesagt. Was ist denn passiert zwischen 2000 und 2010, wo plötzlich der Anteil der Erneuerbaren so zunimmt? Es war Hermann Scheer, der im Deutschen Bundestag durchgesetzt hat, das Erneuerbare Energiegesetz. Ein Gesetz, das bewirkt hat, dass jeder, der sich auf erneuerbare Energie umstellt, erneuerbare Energie erzeugt, dafür einen ökonomischen Anreiz erhält. Du wirst nicht mehr bestraft, ökonomisch und finanziell, wenn du dich auf die Seite der Erneuerbaren stellst, du wirst belohnt. Du kriegst einen Anreiz, du kannst Geld verdienen. Und weil der Deutsche Bundestag das gemacht hat, weil die Deutschen angefangen haben, dies zu verstehen und sich umzustellen, hat ganz Europa damit begonnen, sodass wir plötzlich einen signifikanten Anstieg der Erneuerbaren sehen. Übrigens, 47 Länder der Welt, einschließlich Indien und China, die Supermächte von morgen, Brasilien, Ägypten, Südafrika, haben das deutsche Erneuerbare Energiegesetz inzwischen übernommen. Man sieht, wenn wir Deutschen mal was vernünftig machen, macht die Welt mit. Und ich bin sicher, dass das, was wir jetzt diskutieren in Deutschland nach Fukushima, wir sind ja die Gesellschaft, die am intensivsten die Folgen von Fukushima, was können wir lernen daraus diskutieren, wenn die Welt genauso beeindruckt und wenn wir zeigen, wir schaffen den 100%igen Umstieg, nicht nur den Ausstieg aus Atom, sondern den 100%igen Umstieg auf Erneuerbare wird, weil die deutsche Technologie weltweit einen Ruf wie Donnerhall hat. Die ganze Welt das mitmacht. Das wäre auch nur recht und billig, dass wir das vormachen. Denn die Atomspaltung ist eine Erfindung hier. Es war Frau Meitner und Herr Hahn, die im letzten Jahrhundert die Kernspaltung erfunden haben. Folge Atombombe und Folge Atomkraftwerk. Das war in Berlin erfunden. Also wäre es auch nur sinnvoll, wenn wir zeigen, wie wir das überwinden können, diese Putschsprache-Erfindung. Rückgängig machen kann man eine Erfindung nicht. Aber man kann sie überwinden. Man kann es intelligenter machen, wenn man sieht, man hat sich in Sackgassen verrannt. Und Tschernobyl und Fukushima haben wirklich gezeigt, dass das keine Zukunftstechnologie ist, sondern eher eine Technologie, die gegen die Natur gerichtet ist. Sie ist menschlich, sie ist nicht beherrschbar. Weder technisch noch human beherrschbar. Also wenn wir das anstellen, dann könnten wir bis zur Mitte des Jahrhunderts zu 100% erneuerbar sein. Allerdings, es geht nicht nur darum, raus aus der alten Energie, rein in die neue. Man muss auch ein paar Dinge zusätzlich tun, die sind hier ebenfalls angezeigt. Schauen Sie mal, 60% der heutigen Energieverbräuche könnten weggespart werden nach diesem Szenario. Durch Solararchitektur, Wirkungsgradverbesserung und Energieeinsparung. Und den Rest erneuerbar. Je besser wir sind bei der Energieeffizienz oder bei der Energieeinsparung, sagt dieses Szenario, desto schneller, das geht auch schneller als 2050, können wir zu 100% auf erneuerbare Energie umstellen. Was heißt denn Solararchitektur? Solararchitektur ist ganz simpel. Bei Neubauten heißt Solararchitektur, deutsche Architekten müssen endlich mal lernen, wo Süden ist. Das ist eigentlich ganz simpel. Wenn ich ein Haus nach Süden öffne und nach Norden dicht mache, spare ich durch diese schlechte Erkenntnis von vornherein die Hälfte der Heizenergie. Und die Heizenergie ist der größte Energieverbrauch in unserem Breitengrad. 50% Heizenergie eingespart, wenn ich mein Haus nach Süden öffne. Dann steht hier Wirkungsgradverbesserung. Nehmen Sie unsere Autos. Wieso fahren wir eigentlich im Jahre 2011 noch über 10 Liter Autos? Ich habe im Jahre 2002 in der ARD das 1 Liter Auto von Volkswagen vorgestellt. Und habe die beiden VW-Busse damals, Herrn Piech, Herrn Dieselträger von Wolfsburg nach Hamburg fahren lassen. Spritverbrauch auf 100 Kilometer 0,89 Liter. Technisch überhaupt kein Problem. 2002 war das. Wo steht das Auto im Jahre 2011? im Museum. Deutsche Spitzentechnologie, auf die ganze Welt wartet, endlich intelligentere Mobilität, entwickeln die deutschen Ingenieure, aber die Bosse stellen sie ins Museum. Völlig bekloppt. Die Bosse, nicht die Ingenieure. Und nicht mit über unserer Manager. Dann steht da oben Energieeinsparung. 90% von euch wohnen in Altbau. Das ist deutscher Standard. Altbau heißt Häusern aus den 70ern, 80ern, 60ern, 50ern, 40ern des letzten Jahrhunderts. 90% unserer Häuser. Und in diesen Häusern brauchen wir 4/5 mehr Heizenergie, als wir eigentlich bräuchten, wenn die Häuser besser gedämmt werden. Neue Türen, neue Fenster, neue Dächer, die gewinnen. 80% der Heizenergie können wir problemlos einsparen in Deutschland. Jetzt versteht ihr, warum hier 2/3 der Energie weggespart sind in diesem Szenario und das letzte Drittel 100% erneuerbar. Beides gehört zusammen. Eine Doppelstrategie. Und beides muss zugleich entwickelt werden. Und dann schaffen wir den 100%igen Umstieg auf Erneuerbare. Und dann sieht die Energieversorgung von morgen etwa so aus. 40% der Energie kommen direkt über die Sonne, 30% Energie vom Acker und vom Wald, übrigens, wenn man das intelligent macht, ohne Probleme mit der Lebensmittelproduktion. Ich sage das deshalb, weil in Deutschland sofort wieder die Diskussion hochkommt, Keller oder Tank. Da könnte ich beides haben, hätte gesagt. Entweder Energie vom Acker oder Lebensmittel. Also erstens ist Energie auch ein Lebensmittel. Und zweitens werfen die Deutschen 40% ihrer Lebensmittel weg zurzeit. Also das ist das Problem, nicht das bisschen Bioenergie, das wir anbauen. Dann wird hier gesagt, 15% Windkraft in der Zukunft. Da muss aber in Hessen noch was passieren, nicht bei uns in Baden-Württemberg und in Bayern. Ich habe letzte Woche mit dem Roland Koch diskutiert. Dann sagt er mir, wir haben einfach nicht genug Wind in Hessen. Der frühere Ministerpräsident, der Liebwälder, verteufelt. Das Problem in Hessen ist nicht fehlender Wind. Und bei uns in Baden-Württemberg oder in Bayern. Das Problem ist was ganz anderes. Wer längere Laufzeiten für Atomkraft will, wie alle konservativen Politiker es lange gewollt haben, muss gegen Windräder sein, weil beides zusammen nicht geht. Wir haben im letzten Jahr 25% mehr Strom produziert in Deutschland, als wir gebraucht haben. Weitgehend erneuerbar. Das heißt, wer für längere Laufzeiten der Atomkraft war, wie die Konservativen es ja gewesen sind, bis Fukushima zum Teil jetzt noch sind, ist immer gegen den Ausbau von Windrädern. Und dann Koch hat mir gesagt, ja, ich habe doch in Hessen große Firmen, die brauchen doch von der großen Firma Automobil und so etwas, die brauchen doch viel Energie. Und die Windräder bringen halt so wenig. Ja, derselbe Ministerpräsident, früher Ministerpräsident von Hessen, hat sie bisher verhindert. Die Windräder, sagte, sie bringen zu wenig. Sehr komisch. Das Problem hieß nicht wenig Wind in Hessen. Das Problem hieß Verfilzung und Zugenehm in der Politik. Die Verfilzung der konservativen Politik mit der Atomwirtschaft war das Problem. Oder bei der SPD mit der Kohlewirtschaft im Ruhrgebiet zum Beispiel. 10% Wasserkraft, das ist in Deutschland überhaupt kein Problem, das haben wir schon lange. Wir haben da 5-6% heute schon, man kann es verdoppeln, 10% hoch. Wasserkraft ist eine uralte Technologie. Und zur Beruhigung der alten Energiewirtschaft sind noch 5% Erdöl vorgesehen, das Wasser mit der alten Energie. Es ist kein deutsches, es ist ein Weltthema. Auch in Amerika wird es mehr und mehr erkannt. Obama will, aber er hat keine Mehrheit, ist ja ein gescheiter Bursche, aber er hat keine Mehrheit für seine Politik. Ich war solche Bilder immerhin in Erscheinung unter Obama und der Bush, der so wild und denkbar gewesen. Bush war der Ampelmann der amerikanischen Ölwirtschaft. Next Petroleum, Energie vom Acker, Energie vom Wald. Wir leben ja auf einer sehr reichen Erde. Es ist uns nur noch nicht gelungen, den solaren Reichtum dieses Planeten zu mobilisieren. Das ist das einzige Problem, das wir haben. Nochmal, es gibt kein Energieproblem. Es gibt nur falsches Verhalten. Und den solaren, den natürlichen Reichtum dieser Erde über Pflanzen, über Sonne, über Wind, über Erdwärme, über Wasserkraft, den nutzen wir einfach noch viel zu wenig. Das ist unser Problem. Wir haben Tausende von Energiepflanzen, aus denen wir Energie machen können. Nehmen Sie mal schnell wachsende Hölzer, Reststoffe, Abfall, Bioabfall. Wir haben jetzt in Baden-Baden, wo ich wohne, ein neues Biomasseheizkraftwerk in die Stadtwerke eingeweiht. Was nutzen wir? Das Gras am Wegesrand mit genutzten Bioenergie zu produzieren und die Gartenabfälle aus Baden-Badens Gärten. Wir können, wenn wir diese Abfälle nutzen, in Deutschland 25% des gesamten Stroms allein über die grünen Abfälle produzieren. Sie sehen, wir haben intelligentere Möglichkeiten als das, was wir heute haben. Sonnenblumen. Lassen Sie mich vor dem Hintergrund dieses Bildes mal eine kleine Geschichte erzählen. In Frankfurt holt mich einer ab am Hauptbahnhof und mit einem Diesel und bringt mich mit seinem Diesel zur Industrie- und Handelskammer zum Vortrag. Und dessen Diesel auch so ein bisschen nach Pompfett. Dann frage ich ihn, was fahren Sie denn? Sagt er, Rapsöl. Am nächsten Tag in Hannover holt mich wieder einer ab am Bahnhof, in dessen Diesel auch so ein bisschen nach Bratwurst. Dann frage ich, was fahren Sie denn? Sagt er, Leinöl. Sie sehen, man kann sogar jeden Tag einen anderen Geschmack in seinem Auto haben. Es geht nicht um Opfer und Verzicht, es geht um ein ganz kleines bisschen mehr Intelligenz. Albert Einstein hat mal gesagt, wir Heutigen nutzen höchstens 10% der uns innewohnenden Intelligenz. Wie wäre es denn, wenn wir versuchen würden, von 10 auf 11% Intelligenz nutzen zu kommen? Das ganze Problem wäre erledigt. Das ist heute so eine große Schwierigkeit. Also, Abfälle nutzen, den Wind nutzen, alles was eh da ist, die Sonnenstrahlen, die Sonnenkraft nutzen, die Sonne scheint auf jedes Haus. Als ich gerade vom Bahnhof hierher gefahren wurde, Kassel hat ja einiges vorzuzeigen, an Solarenergie und Solarentwicklung, nur auch diese wunderbare Stadt Kassel hat noch kaum Solaranlagen auf ihren Dächern. Die meisten Dächer stehen völlig umsonst in der Gegend herum. Wieso nutzen wir das, obwohl die Sonne auf jede Nacht scheint? Wieso holen wir nach Kassel und in eure Heimatstädte Öl aus Arabien, Gas aus Sibirien, Uran aus Australien? Aber die heimische Sonne, den heimischen Wind, die heimische Biomasse oder die Abfälle, die heimische Wasserkraft, die heimische Erdwärme direkt unter uns nutzen wir nicht. Die deutsche Volkswirtschaft schiebt pro Jahr 80 Milliarden Euro ins Ausland für Energieimporte. Und alles, was direkt von der Haustür vorhanden ist, kostenlos Geschenke der Natur, nutzen wir nicht. Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Aber sie stellt uns Energie zur Verfügung, die wir nutzen können. Welch ein unschlagbarer ökonomischer Vorteil der erneuerbaren Energie. Den Stoff gibt es umsonst, es ist ein Geschenk des Himmels. Bioenergie wächst einfach. Die Sonne scheint und der Wind weht und die Wasserkraft ist da. Und wir holen Öl aus der ganzen Welt hierher. Völlig bescheuert. 3 Millionen Arbeitslose sind die logische Konsequenz unserer eigenen Dummheit. Das kann nicht anders sein. Dieser Bauer macht es intelligenter. Er pflanzt die schnellst wachsende Pflanze der Welt an. Schilfgas. Bringt 15 Mal mehr Biomasse als der Raps, den man überall sieht in Deutschland. Also, man muss es intelligent machen. Ein Landwirt wird Energie. Das ist die Zukunft der Landwirtschaft. Neben Lebensmittelproduktion auch Energieproduktion über Biomasse. Das ist das erste Flugzeug der Welt, das mit Bioethanol fliegt. Aber natürlich geht das. Ihr habt in diesen Wochen erlebt, wie in Deutschland diese blödsinnige Diskussion über E10 geführt wurde, also Bioethanol. Die Deutschen können sie alles erzählen, die glauben alles. Die Motoren gehen kaputt. Einen größeren Blödsinn gibt es nicht. Ich habe viele Vorträge in Brasilien. Die Brasilianer fahren seit 30 Jahren E100. Problemlos. Und zwar Volkswagen. Aber in Deutschland wird erzählt E10, also 10% Bioethanol beigeschoben. Zum klassischen Benzin, das machen die Motoren kaputt. Mein brasilianischer Taxifahrer kommt das gar nicht fassen, dass die Deutschen diesen Unsinn auch noch glauben. Er fährt seit 30 Jahren Bioethanol, und zwar E100 und nicht nur E10. Erstes Flugzeug der Welt, das mit Bio fliegt. British Airways hat gerade bekannt gegeben, ab 2015 werden in England alle Inlandflüge mit Biogas durchgeführt. Und ich sage Ihnen, kein englisches Flugzeug wird deshalb vom Himmel fallen. Das Erdöl geht zu Ende. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. 2008 bereits hatten wir den Peak of Oil, den Höhepunkt der Ölförderung weltweit erreicht. Jetzt gehen die Förderungen zurück, aber die Nachfrage steigt. Und in China, die wollen alles Auto fahren wie hier in Deutschland. Und die werden es tun. Wir haben es ja vorgemacht. Wenn das 10-Liter-Autos sind, können wir den Planeten vergessen. Aber die Nachfrage nach Öl steigt, aber die Ölförderung geht zurück. Es wird nie mehr billiges Öl und nie mehr billiges Benzin geben. Ihr werdet erleben, noch in diesem Jahrzehnt, dass der Benzinpreis auf 5 Euro pro Liter angestiegen sein wird. Da führt kein Weg dran vorbei. Also, wer jetzt in eurem Alter Führerschein macht, dann möge sich rechtzeitig überlegen, was für ein Auto, wenn ein Auto braucht. Was für ein Auto, das ich kaufe. Nicht das, was heute auf dem Markt ist. Hat keine Zukunft. Geht nicht. Ist unbezahlbar. Und macht das Klima. Was machen die alten Energiekonzerne in dieser Zeit, wo sie wissen, sie verkaufen nur noch Schrott? Die bauen mal eine Solarfabrik wie Shell, das ist der drittgrößte Ölkonzern der Welt, aber ein Jahr später haben sie wieder verkauft. BP, der zweitgrößte Ölkonzern der Welt, hat ein schönes Logo, sieht sehr ökologisch aus, Sonne und Biomasse. Weniger als 1% ihrer Produkte, die sie verkaufen, sind ökologisch. Was BP wirklich treibt, ihr lieben jungen Leute, gegenüber eurer Zukunft, haben wir vorher gesagt, jeden Tag in der Tagesschau gesehen. Bei der Schweinerei im Golf von Mexiko. Und Erdölunglück. Das BP nicht mehr im Griff hat. 1500 Meter tief gebohrt. Sie müssen an das letzte Loch, das es noch gibt, weil das leicht erreichbare Öl alles schon weg ist. Und jetzt müssen Sie in Tiefen von 1500 Metern Katastrophe und die Katastrophe ist nicht mehr im Griff. BP hat damals Anzeigen geschaltet, wir haben begriffen. Ich hätte gerne gehört, was Sie begriffen haben. Und so haben Sie gesagt, wie Guido Westerwelle, der auch gesagt hat, begriffen haben. Die gehen mit Wasser begriffen. BP bohrt jetzt in 2500 Metern. Das haben Sie begriffen. Sie machen einfach weiter. Lauter Verbrecher. Ich sage das jeden Abend. Ich gehe nie eine Anzeige. Das ist das Ein-Liter-Auto von Volkswagen mit den beiden Bossen. Das ist schon im Museum. Jetzt haben sie ein neues Ein-Liter-Auto vorgestellt, einen Ölscheißpumpen. Das fand ich schon sehr spannend. Wieso stellt Volkswagen ein Ein-Liter-Auto in einen Ölscheißpumpen vor? Wieso soll die Ölscheiße am Ein-Liter-Auto interessiert sein? Dann hat ein Journalist nachgefragt, wann baut ihr es denn? Dann sagt ein VW-Vorstand im Jahr 2013. Dann fragt der Journalist, und wie viel baut ihr pro Jahr? Dann sagt der Vorstand, 500 Stück. Deutschland fährt 44 Millionen PKWs. Und der Beitrag zur Lösung des Klimaproblems besteht darin, dass VW demnächst 500 Ökoautos bauen. Sie schämen sich nicht. Selbst das, ein Hybridauto, also ein Übergang zum Elektroauto, eine Kombination zwischen Elektro und Benzin, ist eine deutsche Erfindung. Aber sie wurde in Japan gebaut. Die deutschen Autobauer haben es nicht hingekriegt. Zwei Professoren in Aachen haben 1972 diese Technik entwickelt. Ich habe richtig gehört, lange bevor ich auf dieser Welt war. 1972. Und die Japaner bei uns. Ich habe die beiden Professoren gefragt, wieso wird das in Japan gebaut? Warum nicht in Deutschland? Wir haben doch so tolle Autofirmen. Dann sagen die Professoren, sie haben es allen deutschen Autobauern angeboten. Was haben die gesagt? Kennen wir nicht, machen wir nicht, tun wir nicht. Wollen wir nicht. Sehr deutsch, aber nicht gerade intelligent. Dann habe ich gefragt, wie lange haben denn die Japaner gebraucht, wie sie das gegriffen haben, in dieser Hybridtechnik? Dann sagten die beiden Erfinder, nach 2 Stunden war alles geklärt. Das ist ja. Zukunft sieht so aus: Du hast ein Elektroauto und den Strom machst du selber, natürlich über die Sonne. Übrigens kostet ein Fünftel dessen, was ihr heute fürs Benzin zahlt. Von wegen, wir könnten nicht Autos fahren. Aber natürlich können wir das, weil es muss intelligenter gemacht werden als heute. Und natürlich muss erst recht der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. Wir brauchen nicht 44 Millionen PKWs in Deutschland. In einem kleinen Land ist das nun, weiß Gott, nicht die richtige Mobilität. Ich bin übrigens gestern Abend elektrisch hierher gefahren. Von Baden-Baden nach Kassel. Wieder Bahn. Es geht. Wo ist das Problem? Wir können heute schon Elektro sparen. Ich mache diese Fokussierung, wenn es um Elektro geht, dass man sofort an Autos denkt. Die Bahn fährt schon lange elektrisch, also machen wir das noch weiterhin so. Wir haben heute folgendes Verhältnis in der Mobilität. 20% öffentlicher Verkehr, 80% Autos. In den Dörfern. Dieses Verhältnis hätte sich gerne umgedreht. Noch 20% Automobilität und 80% öffentlichen Verkehr. Und das Land hat einen guten Zugang. Und wir haben mehr Platz. Und wir haben wenige Toten. Und wir haben wenige Verletzte auf unserer Straße. Ich bin in der Bahn um den Faktor 100 sicherer als im Auto. Für mich ein wesentlicher Grund, 95% meiner Wege mit öffentlichen Verkehr zu. Und den Faktor 100 bin ich sicherer in der Bahn als im Auto. Also, wir haben Alternativen. Kaum jemand von euch Jüngeren wird ihn noch kennen. J.R. von Dallas. In den 80ern, als ich meine Reportsendung gemacht habe, kam er immer nach mir. Da habe ich immer über ihn geärgert. Also Dallas, das war so eine Soap-Oper im Ölbusiness aus Amerika. Aber meine Eltern waren alle begeistert von diesem Ölbösewicht, dem Fiesling J.R. Das war die Ausgeburt eines bösen amerikanischen Businessmen, der Ölgeschäft war. In den 70ern und 80ern. Ich habe mich immer geärgert über ihn, weil er kam immer nach meiner Sendung und hat aber höhere Einschaltquoten als ich. Heute sind wir Freunde. Warum? Er hat es begriffen. Er wirbt für Öl und sagt für Sonne und sagt, forget oil, solar is the energy of the 21st century. Das ist der erste Elektro-Porsche der Welt. Keine Sorge, ich mache keine Reklame für Porsche. Ich will nur zeigen, was geht, wenn es gewünscht ist. Kein Mensch braucht einen Porsche. Ein Porsche ist eher ein männliches Verbetsproblem als ein Mobilitätsproblem. Da haben noch Männer geklatscht. Ich will nur sagen, was geht. Porsche sagt offiziell, also so ein tolles Auto kann man nun wirklich nicht elektrisch fahren. Da brauche ich Benzin, um Gas zu geben. Das ist ein Unsinn. Ein bayerischer Porsche-Händler namens Ruf hat in einem Jahr mit zwei Mitarbeitern aus einem hundsgewöhnlichen Porsche ein Elektro-Porsche gemacht. Ich bin diese Rakete gefahren. In 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Wer es braucht, wenn es hilft, soll es haben. Die Kerle sollten aber keine Kinder mehr vergiften. Dann ist es ja okay. Man kann auch einen Trabi umrüsten. Der hat hinten hingeschrieben, du liegst hier nicht schief, das ist dein Trabi ohne Lief. Zukunft sieht so aus. Du machst deinen Strom selber. Dieses Gebäude in Freiburg, in den 90ern des letzten Jahrhunderts gebaut, ist etwa so alt wie hier. Dieses Gebäude macht dreimal so viel Strom, wie die Menschen brauchen. Dein Haus verdient Geld, du kannst den Strom verkaufen. Und die Sonne schickt keine Rechnung. Welch eine Chance. Es intelligenter zu machen als bisher. Das ist eine ganze Siedlung, 60 solcher Häuser in einer Solarsiedlung in Freiburg. Nochmal, die Häuser machen dreimal so viel Strom und brauchen fast keine Wärme. Das ist ein bisschen Wärme, das sie brauchen, wenn wir auch ökologischer sind. Ein konventionell gebautes Haus, also bitte, 90% unserer Häuser, brauchen so viel Energie und damit verbrennen wir unser Geld. Niedrigenergie ist etwas günstiger, also wenn die Häuser besser gedämmt sind. Passivhäuser viel günstiger. Solar Plus Häuser, wie eben gesehen. Das ist Zukunft. Dein Haus verdient Geld. Dieser Rolf Fisch in Freiburg, der diese Häuser baut, hat für sich ein Drehhaus gebaut. Das dreht sich mit der Sonne. Er macht 6-mal so viel Strom, als er braucht, und er macht hier über Kollektoren sämtliche Wärme. Ein Drehhaus hat nur ein kleines Problemchen. Beim Rausgehen muss man ein bisschen aufpassen, ansonsten ist kein Problem. Hier dreht sich nicht das ganze Haus, hier dreht sich nur das Dach. Und dieses Dach macht 10-mal mehr Strom, als die Menschen brauchen. Dein Haus verdient Geld. So kann man es auch machen. Intelligenter als bisher. Ich war voriges Jahr am Südpol mit meiner Frau und wir haben den Klimawandel vor Ort studiert. Weil durch das Schmelzen des Eises ist der Klimawandel heute schon ganz leicht zu dokumentieren. Am Südpol und am Nordpol. Diese Solaranlage am Südpol hinter dem jungen Mann steht dieser Sonnenkollektor, bei 80 Grad, bei 40 Grad minus, macht dieser Sonnenkollektor 80 Grad heißes Wasser. Bei 40 Grad minus. Das geht auch in Deutschland. Wo ist dein Problem? Wir haben Lösungen. Wir müssen sie nur anwenden. Auf unserem Hausdach in Baden-Baden machen wir Strom und Wärme mit der Sonne seit über 20 Jahren. Ich kann Ihnen versichern, in 20 Jahren Strom und Wärme über die Sonne, diese Anlage, die Sie hier sehen, macht doppelt so viel Strom, wie ein normaler deutscher Haushalt verbraucht. Auf einem Altbau. Nicht von vornherein integriert, auf einem Altbau. Nur nachgerüstet. In 20 Jahren Strom und Wärme aus der Sonne hat uns die Sonne noch nie an der Rechnung geschickt. Ein Geschenk des Himmels. Worauf warten wir? Warum machen wir das nicht intelligent? Warum machen das nicht alle? In meinem Buch Der ökologische Jesus, Vertrauen in die Schöpfung, habe ich den Kirchen empfohlen, mach doch endlich mal Solaranlagen an die Kirchen, damit der Heilige Geist endlich mal Landefläche findet. Aber er darf ja nicht. Wir haben ein Brett vor der Sonne. Das ist das einzige Problem, das wir haben. Ein Brett vor der Sonne. Viele Kirchen haben das inzwischen gemacht, nur 700 Kirchen. Und Sie sehen, wenn eine Kirche es vormacht, machen sie alle Nachbarn nach. Und jetzt hat sogar der Papst den Hof direkt neben der Peterskirche eine große Photovoltaikanlage. Ich finde das schön. Himmlische Energie für den deutschen Papst. Welche Freude im Himmel über so ein Bild. Das passt doch. Moderne Technik und altehrwürdige Gebäude. Aber ich stelle mir vor, ein deutscher Denkmalschützer müsste so etwas genehmigen. Stellen Sie mal vor, was so einem Beamtenarsch alles einfallen würde an Paragraphen, warum das in Deutschland natürlich nicht gemacht werden darf. Paragraphen aus dem 19. Jahrhundert. In Rom geht das. Die Audienz hatte des Papstes. Komplett mit Solaranlagen versehen. 300 Menschen im Vatikan, das sind gerade mal 300 im Vatikan. Da ist der Staat. Hier bekommen sie alle ihren Strom. Die sollen ja keine Kinder kriegen, also das wäre nicht mehr, das reicht für alle. Freiflächenanlagen. Auch in Hessen gibt es immer mehr Freiflächenanlagen. Ich würde nicht die besten Böden nehmen. Also die besten Böden sollen von der Lebensmittelproduktion vorbehalten sein. Aber warum kann ich auf einer Wiese nicht Solaranlagen anbringen? Das Gras wächst weiter, die Schafe können weiter grasen. Das war eine Kohlegrube, von der Kohle zur Sonne. Das ist genau der zukünftige Weg einer modernen Energieversorgung. Natürlich muss eine solche Anlage in die Landschaft passen, muss schön sein, landschaftsästhetisch gestaltet werden. Dann hat sie auch Akzeptanz. Die ganze Welt kann zu 100% erneuerbar werden. Es gibt kein einziges Land auf dieser Welt, das sich nicht zu 100% erneuerbar versorgt. Es muss schön sein. Ernie Schwarzenegger hat immer gesagt, Solar ist sexy. Es muss schick werden. Die Solaranlage auf eurem Dach muss schicker werden als der Mercedes in der Garage. Dann läuft das Ding. Ich kann schön bauen mit der Sonne. ThyssenKrupp Stahl, ein Stahlfabrikant, produziert jetzt Solarstrom über seine Fassaden. Integrierte Photovoltaik. Schöne, ästhetische Solararchitektur. Wir können eine schönere Welt bauen. Wir müssen den Planeten nicht weiter ruinieren. Das ist noch eine Vision. Aber in Berlin ist das bereits Realität. Die Bundeskanzlerin wird mit Solarstrom versorgt. Der Reichstag. Ihr wisst, ein großes Gebäude. 95% erneuerbar. Und zwar durch die Kombination von Erdwärme, Photovoltaik auf dem Dach und Bio, also Pflanzenöl im Keller. Ich kann auch große Gebäude mit erneuerbarer Energie versorgen. In Südeuropa, wo eh schon viel Wüste ist, kann ich große Solarkraftwerke in die Landschaft stellen. Es geht auch um das Senkrecht unserer Gebäude. Dieser Bauer erzählt mir seine Geschichte. Kleiner Bauer, aber große Photovoltaik. Dann frage ich ihn, kleiner Bauer, wie hast du das denn finanziert? Ich meine, die Technik kostet ja noch. Dann sagt er, er habe keinen einzigen privaten Euro gebaut. Sein Banker sei gekommen und habe ihm gesagt, Bauer, du hast ein schönes Dach, gib uns das. Wir, die Bank, finanzieren die Technik. Du, Bauer, stellst das Dach und den Gewinn teilen wir uns. Freunde, wo ist da ein Problem? Wir haben Lösungen. Wenn die Wirtschaft intelligent in diesem Fall mit der Landwirtschaft zusammenarbeitet, jedes Dach kann ein solares Sparschwein werden. In der Wirtschaftskrise jetzt sollte man das machen nach dem schönen Motto, lieber eine Photovoltaikanlage auf dem Dach als die Aktien Kinder. Wenn sogar die Bildzeitung das gefallen hat, kann es wirklich jedermann verstehen. Nur ein paar Beispiele, die deutlich machen, was geht. Sonne und Holz in Harmonie. Dieser nachwachsende Rohstoff Holz, wenn ich den intelligent nutze zum Bauen und dann Solaranlagen integriere, habe ich noch ein wunderschönes Gebäude und Haus. Auch scheußliche Gebäude kann ich verschönern. Wie gesagt, das geht auch in der Senkrechte. Was haben wir Freifläche, die wir nutzen können? Zur heimischen Energiegewinnung. Was mal das neue Fußballstadion von Werder Bremen? Die Fans haben das finanziert. Jetzt hat sie es am Gewinn beteiligt. Wo ist da ein Problem? Bei Neubau gleich richtig machen. Sonne, Solaranlagen in das Gebäude integrieren. Das ist der modernste Supermarkt Europas. 0 Gramm Treibhausgase werden hier produziert. 0. CO2-neutral. Wie machen die das? Die brauchen ja viel Energie, zum Beispiel zum Kühlen der Lebensmittel und Milch und Käse und so, da brauchen viel Energie. Photovoltaik auf dem Dach, hier, Geothermie, direkt unter dem Gebäude, Regenwassernutzung, alles wird gebaut und das Gebäude mit Holz gebaut, ein großer Fortschritt. Mit Holz gebaut, das bedeutet, in diesem Holz sind 470 Tonnen Treibhausgase gespeichert. Und nicht in der Atmosphäre, wo sie das Klima kaputt machen können. Das ist intelligentes Bauen. Das ist in Mainz eingeweiht worden gerade. Das sind 16 Windräder. Modernste Technologie auf dem Dach. Kombiniert mit Photovoltaik und Geothermie. Dieses Gebäude, da arbeiten 250 Menschen, Bürogebäude, macht mehr Ökoenergie als 250 Menschen brauchen. Durch die Kombination von Geothermie, Sonne und Wind. Windräder, Wind in der Stadt. Auf den Gebäuden, die drehen sich so. Nicht so wie die herkömmlichen Windräder, sondern so. Ab 2 Meter pro Sekunde drehen sich diese Windräder. Ab 2 Meter Wind pro Sekunde. Auf dem Dach sieht es so aus. Ich bin sicher, Millionen solcher Windräder werden wir in den nächsten Jahren auf unseren Häusern sehen und installieren. Eine völlig neue, moderne Technologie mit dem Wind Strom zu erzeugen. Das neue Rathaus in London, mit der Sonne gebaut. 50% Heizenergie eingespart. Japan, ganze Stadtviertel, ganze Dörfer, 100% erneuerbar. Das ist ein Stadtviertel im Norden von Tokio. Sanyo hat mich eingeladen, das mit einzuweihen, eine solare Arche. Arche, Rettungssymbol. Meine Damen und Herren, das steht zwischen Osaka und Kyoto. Da fährt 300 Meter entfernt der Shinkansen vorbei, der japanische Superzug. 100 Millionen Japaner fahren da vorbei, jedes Jahr. Also die Japaner, die denken nicht, die klotzen mit solchen Technologien. Aber jetzt ist wieder sehr deutsch. Als ich das eingeweiht hatte, komme ich nach Deutschland zurück. Der erste Anruf ist ein Bürgermeister. Und da sagt der Alt, wir haben gestern Abend beschlossen in unserem Rat, Gemeinderat, bei uns werden Solaranlagen nur erlaubt, wenn man sie von der Straße aus nicht ansehen kann. Das ist Deutschland. Man schämt sich seiner eigenen Technik. Und da findet immer neue Hürden, die deutsche Bürokratie ist unglaublich überfinden von Problemen, die es eigentlich gar nicht gibt. China hat große Umweltprobleme, aber schaut mal, China produziert so viel Sonnenkollektoren pro Jahr, und alle EU-Staaten so wenig. Alle 27 EU-Staaten zusammen so wenig. Also von wegen, wir sind die Superweltmeister und die Chinesen, die sind die großen Problemhersteller. So ist es nicht. Das ist zum Beispiel der Südbahnhof in Peking. 20.000 Chinesen beziehen hier ihren Strom. Hermann Scheer, der heute hier hätte sein sollen und zugesagt hatte, hat in seinem letzten Buch, ich habe es gesehen, hinten ist es, wer es erwerben mag, der energetische Imperativ. Den 100%igen Umstieg auf erneuerbare Energie genau beschrieben. Hermann Scheer hat vorgerechnet, für mich unwiderlegbar, wer es wirklich will, in 23 Jahren ist das in Deutschland und Europa machbar. In 20 Jahren, wenn es wirklich, wirklich gewünscht ist von der Politik. Wir können noch das Schlimmste verhindern. Und Hermann Scheer war hier sprachschöpferisch tätig, schon in der Überschrift. Energetisch, Sie sehen hier ein neues Wort, ethisch mit TH. Er wollte darauf hinweisen, dass energetisch ein ethisches Problem ist, in erster Linie. Die Technik ist vorhanden. Ich habe es euch gezeigt. Die Frage ist nur, schlafen wir weiter oder setzen wir sie rasch ab? Schafft die Politik den Rahmen, dass es weiterhin ökonomisch attraktiv ist, sich ökologisch zu verhalten? Das ist die alles entscheidende Frage. Herr Mangier hat in seinem vorletzten Buch darauf hingewiesen, wenn wir anders bauen, zum Beispiel diese Gebäude werden jetzt gerade in New York gebaut, Windräder integrieren. Diese Windräder, die Sie hier sehen, wie gesagt, es wird gerade gebaut, machen Strom für 5000 Menschen. Ich war kurz vor seinem Tod bei der Bundeskanzlerin mit ihm. Er hat der Bundeskanzlerin klargemacht, die Welt braucht eine Weltagentur für erneuerbare Energie. Angela Merkel hat diese Idee aufgegriffen, 147 Staaten, Regierungen der Welt an den Tisch gebracht und auf die Anregung von Herrn Angier hat die Bundeskanzlerin eine Weltagentur für erneuerbare Energie gegründet. Wir haben diese Agentur heute. Zwei Drittel der Menschheit ist in dieser Agentur organisiert. Es war Herrn Angiers eine seiner großen Leistungen neben den erneuerbaren Energien. Meine Frau hat voriges Jahr dieses Bild in Bahrain aufgenommen. Sie sehen die drei kleinen Windräder zwischen zwei Türmen und die machen Strom für 800 Menschen. Diese Energietürme werden zurzeit in Arabien gebaut. Da werden mal 8000 Menschen beschäftigt sein in einem solchen Turm. Dieser Turm macht Ökostrom für 15.000 Menschen. Was Sie da oben sehen, ist das modernste Windrad der Welt. Hier, moderne Technologie. Mit der Natur, nicht mehr gegen die Natur. Google Headquarter in Kalifornien. Kein Quadratmeter Dachfläche ohne Photovoltaik. Der Anstieg des Windstroms in den letzten Jahren weltweit. 20-30% pro Jahr. Das ist die schnellst wachsende Energiequelle der Welt überhaupt. Der Windstrom. Nicht Atom. Vergessen Sie das in der Renaissance der Atomkraft. Das ist ein Gespinst der deutschen Atomlobby, aber mit der Realität auf dieser Welt nichts zu tun. Wir haben immer weniger Atomkraft, Gott sei Dank. Die Effizienz eines Windrads, dieses Windrad hat in den 80ern Strom gemacht für 35 Menschen. Ein modernes Windrad macht Strom für 17.000 Menschen. Das ist der technologische Fortschritt innerhalb einer Generation. Ich finde Windräder schön. Wer sagt, Windräder passt nicht in die Landschaft, muss mir bitte schön die Frage beantworten, wie sexy sind denn Atomkraftwerke in der Landschaft? Ja, bitte, irgendwo muss unser Strom herkommen. Wir können nicht gegen alles sein. Ich war auch hier in der Gegend, wird oft argumentiert, wenn der Bürgermeister mal für Windräder plädiert, dass Windräder die Landschaft verschandeln. Ja, also irgendwo, wir könnten, die Deutschen sind jetzt gegen Atomenergie, Gott sei Dank. Aber dann kann ich seriöserweise nicht auch noch gegen Windräder sein, denn ich brauche Strom, mehr braucht Strom. Von uns in Deutschland. Wenn ich Windräder auf See kombiniere mit Windrädern im Land, habe ich immer irgendwo Wind. Schauen Sie mal, wie die Chinesen romantische Reklame für Windräder machen. Und das ist der Anstieg der Photovoltaik. Wenn das hier geforscht wird an der Universität. Und Sie besuchen ja auch eine Firma im Laufe dieser Tagung, auf der das alles noch im Detail erklärt werden kann. Schauen Sie mal, wenn wir gut sind, was wir schaffen können in Deutschland. Ich war 2000 kam das Gesetz und dann ging es los. Jetzt haben wir schon 3 Terawatt pro Jahr. Wir können das noch mal verzehnfachen bis 2020. Ich bin sicher, die deutsche Industrie schafft das. Und jetzt kommt die berühmte Frage, ja, was kostet es denn? Schauen Sie mal, das war der Preis für eine Kilowattstunde Solarstrom 1988. Ganz oben. Solarenergie wird immer preiswert. Heute noch ein Viertel. Gegenüber Film. Durch Massenproduktion der Technik, weil der Stoff nichts kostet. Welch eine Chance. Wir haben einen Stoff, der ein Geschenk des Himmels ist. Die Sonne schickt keine Rechnung, Berlin schickt keine Rechnung, die Geothermie schickt keine Rechnung, die Wasserkraft schickt keine Rechnung. Wenn ich die Technik in Massen produziere, wird der Stoff immer, der Preis für die Technik immer billiger und der Stoff geht zum Sonst. Welch eine Chance. Die alte Energie wird immer teurer, die neue Energie wird immer weißer. Pellets. 20-30% Wachstum pro Jahr. Und jetzt wieder nochmal die berühmte Frage, was kostet es denn? Pellets sind zurzeit schon 40% billiger als Heizöl oder Erdgas. Es ist nicht wahr, dass erneuerbare Energie zu teuer ist. Das Gegenteil ist richtig. Sie wird immer preiswerter, während die alte Energie immer unbezahlbar wird. Mit Mist und Gülle und Scheiße können wir unendlich viel erneuerbare Energie produzieren. Ich muss es kombinieren, da habe ich das Speicherproblem zum Teil schon gelöst. Wenn der Wind nicht weht, hat dieser Bauer Biogas oder Pflanzenöl. Also er hat immer etwas und zu Hause noch Photovoltaik. Ich muss die Erneuerbaren kombinieren, dann ist das Speicherproblem weitgehend gelöst. Das ist ein Speicherkraftwerk in Kalifornien, da wird nachts Solarstrom produziert, wenn die Sonne nicht scheint. Tagsüber Wärme und nachts aus der Wärme Strom. Wir haben Tag und Nacht Solarstrom. Warum soll eine deutsche Autobahn künftig nicht so aussehen? Das war ein Vorschlag von Hermann Scheer. Photovoltaik über der Autobahn und Windräder daneben. Der ökologische Jesus, das Ganze, ich gebe Hermann Scheer recht, ist ein ethisches Problem. Ich habe in diesem Buch aufgezeigt, was wir alles könnten, wenn wir wirklich als Christen uns gegenüber der Natur anständiger benehmen würden, als wir das heute sehen. Nehmen Sie mal ein Wort, um meinen ökologischen Jesus zu verdeutlichen, weil das auch so fremd ist für viele. Ein Wort aus der Bergpredigt. Mitten in der Bergpredigt sagt dieser wunderbare junge Mann aus Nazareth seinen Freunden, unser himmlischer Vater lässt seine Sonne scheinen für Gerechte und Ungerechte. Für alle. Für die Laden genauso wie für George Bush. Die Sonne des Vaters, diese göttliche Energie, scheint für alle. In allen Religionen der Menschheitsgeschichte ist die Sonne immer ein göttliches Symbol. Die Kelten hier in Mitteleuropa, vor 2.500 Jahren, haben die Sonne angebetet. Die Indianer machen es heute noch, die Maoris in Neuseeland, die Aborigines in Australien beten die Sonne an. In allen Kulturen, zu aller Zeit, auf allen Kontinenten mussten die Menschen immer, die Sonne ist das Symbol für das Göttliche. Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Neue Energie bedeutet neue Arbeit. Schauen Sie mal. Die 6 alten Branchen der Energie haben alle Arbeitsplätze abgebaut. Die einzige Linie, die nach oben geht, die grüne, das ist die Branche der erneuerbaren Energie. Die neueste Zahl heißt 370.000 neue Arbeitsplätze im Bereich der Erneuerbaren. Sonnige Aussichten. Klimaschutz kann zum Gewinn für alle werden. Unser Thema von heute. Das ist meine Antwort auf die Wirtschaftskrise. Ich will zum Schluss kommen. Meine Damen und Herren, in den letzten 2000 Jahren haben unsere Vorfahren wenig Energie verbraucht. Und dann kamen wir. Die Kurve nach oben, das sind wir. Und das sind die Vorfahren. Sehen Sie, was für ein Unterschied. Das muss Probleme geben. Die Lösung ist ganz einfach. Das verbraucht die Menschheit heute. Oh ja, an Energie. Allein die Wasserkraft bietet uns theoretisch die Hälfte dessen, was wir haben. Die Bioenergie, schon 15 Mal mehr, die Wellen- und Meeresenergie der Ozeane, 76 Mal mehr, die Windkraft, 308 Mal mehr, die Sonne, wie schon gesagt, 15.000 Mal mehr, die Geothermie kommt dazu. Es gibt kein Energieproblem. Wir müssen es nur anders machen als bisher. Afrika und die Sonne, welch eine Chance. Schauen Sie mal, dieser Afrikaner war arbeitslos. Jetzt hat er sich eine Solarzelle besorgt, ein Solartelefon gebastelt, jetzt kommen die Leute zum Telefonieren zu ihm, hat einen Arbeitsplatz, wo ist sein Problem? Ich habe Arbeit, wenn ich Energie habe. Ohne Energie gibt es keine Überwindung des Hungers. Diese Frauen in Bangladesch, mein Lieblingsland, in der dritten Welt. Ich habe da 40 Jahre lang Filme gedreht für die ARD. Haben jetzt erstmal Strom zu Hause. In ihren Hütten hatten die nie Strom, jetzt haben sie Strom dank der Sonne und Solartechnik. Dank Mohammed Yunus, dem Friedensnobelpreisträger, dem Banker der Armen, der Kleinkredite gibt. $50, $100. Und die Leute haben Strom zu Hause. Er hat mir gerade erzählt, ich habe einen Preis überreicht in Spanien, da erzählt er mir, als Banker verkaufe er zurzeit pro Tag 2000 Photovoltaik. Diese Inderin zeigt mir von der Stolz eine Solarlampe. Schauen Sie mal die kleine Solarzelle auf dem Dach hier. Reicht aus für 2 Lampen. Die Kinder dieser Frau können jetzt zur Schule. Warum? Weil sie einen Schein von Solarlampen Hausaufgaben machen können. Wer im Internet zur Schule kann, bekommt einen Beruf. Probleme sind lösbar. Wer mag, auf dieser Internetseite, Sonnenzeige.com, finden Sie jeden Tag neue Meldungen. Wer kann das? Was kostet das? Wo kann ich das studieren? Ganz wichtige Frage für eure Generation. Viele tausend junge Leute studieren das mehr und mehr. Wie gesagt, das sind die Arbeitsplätze von morgen. Wer das studiert, kann niemals arbeitslos werden. Das geht gar nicht. Weil die ganze Welt jetzt sich umstellen muss. Die Frage ist nur, in welcher Zeit. Dass wir uns umstellen müssen, beschreibt kein Mensch. Also seien Sie herzlich eingeladen auf die Sonnenseite. Sie können sich hier kostenlos einen Newsletter bestellen. Meine Frau verschickt jeden Sonntag 150.000 Newsletter sind in der Welt. Also ich lade sie ein auf die Sonnenseite des Lebens. In meiner letzten Fernsehsendung hatte ich den Dalai Lama zu Gast und habe den Papst des Ostens gefragt, was ist für Sie heute Religion? Dann sagt der Dalai Lama, religiös ist, wer mitarbeitet an der Bewahrung der Schöpfung. Welch moderne Definition dessen, was Religion sein könnte, wenn Religion auf der Höhe der Zeit ist und nicht im Vollsprung steht. Mit Hilfe der Sonne kann jede und jeder von uns dafür sorgen, dass dieser Planet ein schöner und bewohnbarer wird. Ich wünsche Ihnen noch viel Lust und Spaß auf dieser Tagung. Ich wünsche Ihnen Lust auf Zukunft und viel Freude beim Umsetzen dieser Dinge. Eure Generation muss es tun, wer denn sonst? Danke.